mit der Dialektik, dem widmen wir vielleicht mal eine Sondersendung. Braucht es den Begriff und wer hat ihn wirklich verstanden?
Oh, es hat mal irgendwer zu mir gesagt, wenn du glaubst, du hast es verstanden, hast du es nicht verstanden. Aber das wurde von einem Mann gesagt und deswegen nehme ich es nicht ernst.
Aber Hegel soll ja darunter gelitten haben, dass er gar nicht verstanden wird.
Ja, ja, voll.
Gibt es da nicht voll viele Männer in der Dialektik? Ist das so?
Kann das sein?
Kann das sein, dass es ein sehr männlich dominiertes Feld ist?
Hallo, hallo, im Mösenbüro.
Hallo, Heide.
Hallo, Christine. Wie geht es dir?
Ja, wieder ganz gut. Es ist Frühling, wie du gesagt hast, letzte Folge. Endlich ist die Sonne draußen und dadurch geht es mir besser. Uns passieren auch ganz viele Dinge, deswegen geht es mir auch besser. Wie geht's dir?
Ich dachte ja, du wärst verärgert.
Ich bin auch ein bisschen verärgert, weil ich habe PMS und das, was alles gerade passiert, es gibt irgendwie nicht so ein, ich habe nicht so das Gefühl, dass es gerade so einen Stopp gibt, wo man sich irgendwie mal kurz ausruhen kann und wo man irgendwie chillen kann und mal die Sonne und das Leben genießen, sondern irgendwie passieren so jede Woche irgendwelche Sachen, wo man sich dann doll drüber aufregt.
Also mir geht es gerade wirklich recht gut, weil ich habe ein paar Sachen abgeschlossen und ein paar Sachen sein gelassen und das fällt mir nicht immer leicht. Also vor allem das Seinlassen fällt mir nicht leicht. Aber das habe ich letzte Woche oder diese Woche gemacht. Und das finde ich sehr befriedigend.
Ja, Sachen abschließen. To-Do-Listen schreiben und nein, keine To-Do-Listen schreiben?
Nein, ich habe keine To-Do-Listen, aber ich habe mich gerade recht viel mit Lohnarbeit wieder beschäftigt. Und das finde ich, das sind immer so Themen, die eigentlich ein bisschen zu kurz kommen in all diesen Aufregungen. Dass das schon auch alles, was mit Kapitalismus zu tun hat und mit unseren gesellschaftlichen Verhältnissen.
Ja, ja. Ich bin auf der Seite der To-Do-Listen auf jeden Fall. Ich hake gerne ab und beende gern durch Durchstreichen und Abhaken und dem guten Gefühl, dass das jetzt mal done ist. Aber gut, starten wir mal rein.
Morning Meeting Hot Take.
Heide stellt heute den Hot Take vor.
Der Hot Take des Monats ist schon wieder so wahnsinnig kontrovers. Ich würde sagen, Linke identifizieren sich gerne mit dem selbstkonstruierten Opfer.
Ja, wir haben es ein bisschen vorbesprochen und mir ist dabei aufgefallen, dass das so ist, aber nur bis dahin, wo es dann um sexualisierte Gewalt geht häufig. Also da werden dann viele auf einmal ganz still und werden eher zu TäterschützerInnen auch, also Frauen auch. Und irgendwie findet da nicht mehr dann die Solidarität statt, die man in anderen Bereichen, in anderen Themen irgendwie so findet. Also mir kommt das so vor in popkulturellen Zusammenhängen schon. Also da ist es dann eher so, dass Frauen darauf reagieren und viele Sachen drüber schreiben, auch kluge Sachen drüber sagen. Aber in der Linken wird es dann irgendwie auf einmal ziemlich still. Und das finde ich schon arg.
Ja, es kommt auch darauf an, wie nah die Sachen sind. Ne? Je näher, desto schwerer fällt offenbar die Identifikation mit dem Opfer, wenn das Opfer so weit weg ist und gar nicht, das ist dann nur gut, dann ist es total einfach.
Ja, aber das finde ich irgendwie komisch, weil wir sind, also selbst, ich beobachte das selbst bei Frauen und bei Flinterpersonen und sexualisierte Gewalt, da geht es ja häufig um Frauen, also eigentlich, ich habe mal so in Statistiken reingeschaut, 95% sind Frauen, Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und wir kennen eh das alles so mit jedes dritte Mädchen bis zum 16. oder ab dem 16. Lebensalter. Und ich frage mich dann halt schon, also das muss ja schon so sein, dass fast alle das schon mal erlebt haben. Und wie kann man dann so eine Solidarität ausklammern? Das verstehe ich nicht. Und wie kann man immer wieder irgendwie eine Entschuldigung dafür finden, was Täter tun und sie weiter irgendwie irgendwo platzieren, wo sie dann Reden halten, wo sie irgendwie Ämter ausüben. Ja. Aber du wolltest über was anderes reden, glaube ich. Oder hast du es auch ein bisschen anders gemeint?
Ich glaube, was mir tatsächlich am meisten dabei auffällt und so wenig produktiv ist, dass dieses Opfer so pure gedacht wird und so heilig und dass das sehr wenig praktisch wird. Das ist eine unfassbar abstrakte Solidarität, weil wir haben uns tatsächlich, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch relativ lange über unsere Mitarbeiterin des Monats unterhalten und die Frage, wo tatsächlich gerade jetzt in der Stadt praktische, auch antirassistische Solidarität sichtbar wird, das ist gar nicht leicht zu beantworten, obwohl Rassismus das Topic ist, das uns alle ständig umtreibt. Also der Vorwurf, rassistisch zu sein, genauso wie die Vehemenz, mit der man natürlich antirassistische Praxen einfordert, aber es stellt sich dann die Frage, wo werden diese Praxen tatsächlich sichtbar? Wo gibt es eine gelebte Solidarität in einem Umfeld, das tatsächlich wahnsinnig rassistisch ist? Das ist, glaube ich, unbestritten. Und das geht durch alle alltäglichen und institutionellen Ebenen.
Ja, und da halt auch, also da lässt sich, glaube ich, gut der Bogen spannen zu dem, wo fängt Solidarität an und wo hört es auf und wo wird es zu einem selbstkonstruierten Problem oder ich sage immer so gern, dass so Leute irgendwie so diesem christlichen Bild hinterherrennen, dass sie so ihre Sünden irgendwie büßen müssen, weil sie halt irgendwie weiß sind, müssen sie irgendwie die Welt versetzen. Und ganz doll, ihm muss irgendwie alles ganz doll leid tun. Und ich finde, dass häufig dann aber auch die antirassistische Kritik und auch antirassistische Praxis dabei unter die Räder kommt, weil es gar nicht mehr darum geht, Solidarität mit Betroffenen herzustellen, sondern um sie selbst.
Ja, und das ist der Punkt. Und da liegt auch die Konstruktion drinnen, dass es nämlich etwas über mich aussagen soll und gar nicht darum geht, dass ich tatsächlich meine Privilegien zum Beispiel teile, indem ich versuche, irgendwie ein Stück weit was besser zu machen in einer ohnehin schlechten Welt.
Ja, und auch die Privilegien anerkennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch realisieren, dass es halt irgendwie immer mehr gibt. Also wir haben ja in der ersten Folge über Intersektionalität gesprochen und mir kommt so vor, dass in dieser Selbstkonstruierung halt auch viel drinsteckt, dass man alles andere dann einfach ausklammert, weil es halt einfacher ist. Aber in diesen Diskussionen können wir, glaube ich, keine einfachen Antworten finden, weil es uns, glaube ich, einfach nicht weiterbringt dann.
Und ich glaube, also ich habe in einem anderen Feld, mit dem ich mich jetzt eben gerade beschäftigt habe, sowas wie Bounded Labor, also der Frage, wie viele Zwangsverhältnisse stecken in unseren Arbeitsverhältnissen drinnen, und zwar einerseits über die Zeit, aber auch in unterschiedlichen geografischen Räumen. Und auch da ist es eben nicht so eindeutig. Und ich glaube, das, was mit dieser Opfer-Schuld-Konstruktion zusammenhängt, sind so Eindeutigkeiten, die einfach falsch sind, sehr oft falsch sind.
Ja, am Ende kommt man viel beim Populismus raus, finde ich. Also halt einer undurchdacht, einer Mehrheitsmeinung hinterherrennen, hilft niemandem eigentlich. Also führt eigentlich eher dazu, dass Diskurse nicht mehr so geführt werden können, dass es Betroffenen hilft oder dass es irgendwie Solidaritäten herstellt, sondern ja, dass es halt einer Aussage, einer Art und Weise, einer Denkweise hinterherrennt, die keine Widersprüchlichkeit und auch kein Kontext irgendwie zulässt. Also, weil die Dinge ja nicht so einfach sind, dass also dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir in der ersten Folge bearbeitet haben, ich glaube, ein bisschen in der zweiten, kommt mir immer wieder dann auch so vor in diesen Konstrukten.
Wir sind ein bisschen sehr abstrakt auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man uns...
Aber also wir haben gute Kritik bekommen für den Podcast und an dieser Stelle danke euch allen. Es war sehr cool zu hören, dass Leute die Folgen gehört haben und sich damit beschäftigt haben. Und eine Kritik war, dass wir zu nie schick unterwegs waren. Deswegen versuchen wir es ein bisschen jetzt auf eine generelle Ebene zu heben. Ich hoffe, das gelingt uns.
Das wird uns sicher gelingen, weil wir heute endlich einen ersten Gast haben.
Genau.
MitarbeiterIn des Monats.
Gut, kommen wir mal zur Mitarbeiterin des Monats. Die stellt heute Heide vor. Ich habe letzte Woche Sherry vorgestellt, deswegen stellt heute Heide die Mitarbeiterin des Monats vor.
Unsere Mitarbeiterin des Monats ist die wunderbare Marti Huber. Marti ist Mitbegründerin der Queerbase und deswegen sind wir auch auf sie gekommen in unserem recht intensiven und gar nicht so prosperierenden Nachdenken über, wer ist denn wirklich praktisch, antirassistisch, solidarisch in der Stadt und macht da viel. Und dann wären wir zuerst auch auf einen Mann gekommen, das kommt jetzt aufgrund unserer Kategorie nicht in Frage. Aber Marti Huber ist eine großartige Aktivistin, die auch Radio und Podcasts macht, by the way, die auch den wunderbaren Do-Cast gemacht hat von den Donnerstagsdemos 2018 und später. Und die Queerbase ist einfach eine Einrichtung, die versucht, unterschiedliche Betroffenheiten zusammenzubringen, also queere Refugees, die meistens Asylwerberinnen sind, die auch sowas wie Community-Anschluss brauchen und die Möglichkeiten dafür durch die Queerbase geboten kriegen, wo auch unmittelbar Betroffene selbst dann in die Rolle der Beraterinnen und auch Rechtsberaterinnen und so überwechseln. Das ist, glaube ich, eine ganz großartige Selbstorganisierung, die leider nicht mehr in der Villa ist, aber was den Community-Anschluss, glaube ich, ein bisschen erschwert, aber eine Einrichtung, die man auch unterstützen und mit Spenden supporten kann.
Ja, ich kenne Marti Huber leider persönlich gar nicht, aber so als Queer-Icon in der Wiener Szene auf jeden Fall. Und ich finde es ja immer total cool, wenn Leute ihre eigenen Themen irgendwie nehmen und da Dinge entdecken, die für andere vielleicht schwierig sein könnten. Also das ist irgendwie so eine Brücke schlagen zu einer Solidarität, das finde ich total toll und extrem motivierend und auch sehr, ja, sehr solidarisch. Ich habe gerade überlegt, ob es da ein besseres Wort vielleicht für gibt, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Also halt, es gibt irgendwie bei Marti Huber ja ein Thema der Queerness und dann die Brücke halt zu Geflüchteten und zu Antirassismus und zu diesen Themen, die jetzt nicht auf Marti zutreffen, aber trotzdem irgendwie gibt es da eine Brücke von einem Thema zum nächsten und von einer Betroffenheit zur nächsten. Und das finde ich irgendwie schön, weil man sagen kann, ich kann einen Teil deines Struggles verstehen und der muss nochmal sehr viel schlimmer sein oder der muss nochmal eben anders sein, weil es da noch andere Aspekte drin gibt und ich versuche dich zu unterstützen da drin. So.
Genau, und es gibt halt einfach ein Wissen drum, wie österreichische und kommunale Behörden funktionieren und dieses Wissen wird einfach sehr aktiv und sehr produktiv genutzt, um die Möglichkeiten für queere Asylwerberinnen zu verbessern, die vielleicht bei den großen Organisationen weder was den Bereich des Wohnens anlangt, noch was den Bereich Community anlangt, noch was die spezifischen Fluchtgründe anlangt, so gut aufgehoben werden wie in einer Organisation, die sich auf einen Themenbereich spezialisiert, der sonst einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Ja. Zugang ist immer so ein Ding, finde ich. Und ich finde gerade in der Kommunalpolitik total zentral eigentlich. Also gibt es viele BürgerInnen-Beteiligungsverfahren in Wien und die meisten sind halt total hochschwellig. Also es ist super schwierig, selbst für Menschen, die davon wissen, erstens, und zweitens, die Beamtendeutsch gut können, irgendwie wahrzunehmen. Und das habe ich diese Woche wieder gemerkt. Ich war bei so einem Bürgerbeteiligungsverfahren Und es ist total toll, weil die Leute irgendwie so ihr Wissen irgendwie teilen über ihr Grätzl und ja, und das ist irgendwie total schön, aber ich denke mir gleichzeitig so, es wäre halt toll, wenn das irgendwie, wenn der Zugang da wäre für alle. Und da sind so Personen wie Martin natürlich extrem wichtig, die diesen Zugang irgendwie herstellen können auch.
Ja, und der Zugang funktioniert, glaube ich, tatsächlich oft nur über persönliche Beziehungen, weil sonst muss man, glaube ich, egal ob Partei oder kommunales Angebot, auch immer wahrnehmen, dass man vielleicht so attraktiv nicht ist, dass jetzt einem alle die Türen eintreten, sondern man schon wirklich sehr aktiv auf einzelne Leute einfach zugehen muss, damit das nicht so einförmig wird.
Ja. Vielleicht könnt ihr mal sagen, wie ihr unsere Hintergrundgeräusche findet, ob ihr das nervig findet oder schön. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es ganz schön, wenn es mal irgendwo ein Glucksen, ein Herumschiften oder so gibt oder ein, wie jetzt gerade fast der Stift runtergefallen ist bei Heide.
Genau, und es wird auch geraucht bei uns. Das ist irgendwie vielleicht auch eine zusätzliche Information.
Vielleicht hört das mal irgendjemand. Das würde mich interessieren. Na gut, dann machen wir mal weiter. Die Kaffeepause. Willkommen bei unserer Kaffeepause mit unserem heutigen Gast Nora, unserer ersten Gästin. Ich bin sehr stolz und bin sehr happy. Heide.
Hallo Nora.
Hallo, danke euch vielmals für die Einladung und für die Ehre, eure erste Gästin zu sein.
Es war eindeutig.
Ihr seid großartig.
Nora, wo kommst du eigentlich her?
Ich liebe diese Frage. Also rein politisch und vorher abgesprochen, um das an dieser Stelle zu sagen, komme ich ursprünglich vom VSSTÖ. Das war die erste Organisation, wo ich politisch aktiv geworden bin. Nach meiner Matura dachte ich mir, Volksschullehramt, das traue ich mir zu als Arbeiterinnenkind, weil wir müssen immer sehr realistisch sein. Und bin dann zum ersten Mal zu einer Veranstaltung von denen gegangen und ein paar Wochen später hieß es, möchtest du unsere Antirassismus-Sprecherin sein? Um auch hier den Joke zu machen, ich wusste damals wirklich nicht, was Rassismus ist. Also ich wusste, das ist so, ich werde schlecht behandelt, weil ich eine andere Hautfarbe habe, natürlich. Aber so für eine sozialistische Fraktion keinen Dunst davon gehabt, welche verschiedenen Strömungen es gibt etc. Das war Wahnsinn eigentlich im Nachhinein.
Springst du gerne ins kalte Wasser?
Ich liebe sowas. Voll eine Aufgabe nach der anderen zu machen. Ich habe eh auch vorhin schon gesagt, ich nenne es das Migra-Grindset. Gerade als Arbeiterinnenkind und als migrantisches Arbeiterinnenkind lernen wir immer schaffen, schaffen, schaffen. Es geht vom einen zum nächsten, genau.
Ich freue mich noch immer noch ganz doll extrem. Ich bin ganz aufgeregt. Genau, aber das ist ja ein queer-feministischer Podcast hier. Deswegen eine der ersten Fragen wäre auch von uns an dich. Welche Art von Feministin bist du oder welchem Feminismus würdest du dich zuordnen?
Ja, das ist eine sehr schwierige und eine komplexe Frage. Ich würde auf Anhieb gleich mal sagen, ich bin materialistische Feministin. Früher habe ich gesagt materialistische Queer-Feministin. Aber vielleicht, um wieder zu dem Rassismus-Ding zu kommen und warum ich dort gelandet bin, war dann nämlich, ich habe dort ganz viele politisch oder engagierte Menschen dann eben getroffen. Und die haben sich aber vor allem dann stark gemacht eher auf Betroffenheit und individuelle Erfahrungen. Deswegen auch gleich mal die Kritik beim Queer-Feminismus ein bisschen. Und ich will das auch gar nicht lächerlich machen, weil gerade bei sexualisierter Gewalt ist die Frage von Definitionsmacht zum Beispiel extrem wichtig, dass da auf individuelle Bedürfnisse geachtet wird. Nicht nur Bedürfnisse, sondern Grenzüberschreitungen, dass sehr genau definiert sind und auch glaubhaft gemacht werden. Nicht glaubhaft gemacht werden, sondern dass dann den Betroffenen geglaubt wird. Aber das Problem beginnt dann eben dort, wo dieses Modell dann halt auf alles übertragen wird. Denn Rassismus ist im Gegensatz dazu nicht nur ein individuelles Gefühl, sondern ist ein gesellschaftliches Verhältnis, beispielsweise. Und wenn ich anfange, jede Grenzüberschreitung jetzt auf Rassismus bezogen, auf eine individuelle Ebene zum Beispiel zu politisieren, ohne strukturelle Dimensionen mitzudenken, dann lande ich bei einer Politik, die Verhalten reguliert, aber keine Verhältnisse verändert. Also keine wirklichen Befreiung für Personen wie mich, die betroffen sind von Sachen und die wirklich hart darunter leiden im Kapitalismus. Und genau hier setzt dann der materialistische Feminismus für mich an und ist damit für mich entscheidend geworden. Denn er stellt dann eben nicht nur die Frage, was ist passiert, sondern warum passiert das überhaupt? Und da beginne ich dann zu brennen. Angela Davis hat da zum Beispiel dann immer gesagt, Unterdrückung ist immer mit ökonomischen Strukturen verbunden. Und auch Bafta Saho schreibt in die Diversität der Ausbeutung, Diversität beschreibt nicht die Überwindung von Ausbeutung, sondern die Ausdifferenzierung dessen. Und das heißt, unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen sind real, aber sie sind eben Ausdruck eines gemeinsamen Systems. Und dieses System wird eben analysiert, holistisch quasi oder materialistisch, wie wir gerne sagen, eben von FeministInnen. Und das ist dann eine Struktur, mit der ich sehr viel anfangen kann und wo ich mich auch wohlfühle und ernst genommen fühle.
Und so eine große, altehrwürdige Partei wie die SPÖ und der Faust als die studentische Fraktion, hat das für dich ein Betätigungsfeld geboten, das irgendwie sinnvoll war?
Teils, teils. Also ich kann sagen, ich habe viel gelernt und bin auch dankbar, weil ich dadurch Menschen wie euch kennengelernt habe. Aber also was ich eben meine ist, was ich ja grundsätzlich toll und gut finde, sind Safer Spaces, um eben unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, die ja real sind, zu kollektivieren, auf eine Systemebene zu heben und sich anzuschauen, okay, du wirst wegen deinem Nachnamen im Wohnungsmarkt zum Beispiel diskriminiert, du auch, okay, passt anscheinend, Rassismus am Wohnungsmarkt, ein strukturelles Ding. Und aus diesem Ding, aus dieser Erfahrung, schaffen wir dann eine politische Forderung, die sich aber an dem System eben orientiert und nicht nur an einzelnen Individuen. Und daraus kann eben eine Kritik und eine Forderung zusammengefasst werden, die dann wirklich in die Gesellschaft getragen wird, indem wir uns durch die Gespräche unserer Rolle in der Gesellschaft bewusst geworden sind und selbstbewusst dann sind, die gemeinsam auf die Straße zu tragen. War das verwirrend? Ein bisschen. Aber ich glaube, es war klar, was ich sagen wollte.
Ja, aber nicht nur auf die Straße tragen, weil ich meine, mit einer, jetzt kennen wir die Umfragewerte der SPÖ, aber trotzdem, es geht schon auch um einen politischen Impact und deswegen komme ich dann nochmal zurück. Der ist wahrscheinlich in so einer doch recht großen Partei schon erheblich.
Schon, aber sie, also die Partei möchte sich ja weiterhin noch erhalten. Und die Partei ist auch Teil des Staates, den sie erhält. Das ist ja alles im Wechselwirkung, steht ja alles zueinander. Also aber das Problem ist dann eben, zum Beispiel die SPÖ arbeitet nur mit Kritik in Bezug auf Rassismus, die sich auf Verhalten bezieht. Und Kritik, die sich auf Verhalten bezieht, ist da anschlussfähig und so weiter und kommt dann viel stärker in der Gesellschaft an, weil da muss ich ja nur sagen, ändert ein Verhalten und dann sind wir ja alle wieder gut. Es geht nicht nur darum, dass Individuen sich verbessern, sondern die gesamte Gesellschaft sich verbessert. Also wenn Kritik sich nur auf Verhalten bezieht, dann wird sie anschlussfähig an den Liberalismus in Wahrheit. Also sind das eigentlich alles Liberale? Sie sind Neoliberale. Und das Ding ist eben so, wenn ich auf Identität und Verhalten hinspielen will, passt, dann kann ich das ja gerne machen, aber dann bin ich bei den Neos. Dann gehe ich nicht zu einer sozialdemokratischen Partei, dann bin ich bei keiner linken Partei. Kann ich gerne dort machen, dafür gibt es genug Räume und so weiter. Aber wenn es wirklich darum geht, gesellschaftliche Prozesse zu verändern und wir wissen, dass Rassismus zum Beispiel im Kapitalismus ganz eng verwoben ist, dann kann ich das nicht, indem ich nur Verhalten kritisiere. Und das Problem ist, viele merken das nicht. Gerade wenn sie selbst betroffen sind, sie formulieren reale Kritik, aber in einer Form, die Inhalt des Systems bleibt. Und für mich bedeutet dann eben materialistischer Feminismus deshalb nicht Erfahrungen abzuwerten oder so, sondern sie genau deswegen ernst zu nehmen und sie gleichzeitig zu überschreiten. Zu verstehen, dass der Staat nicht neutral ist, dass er rassistisch ist und patriarchal organisiert und dass er genau von diesem Verhalten profitiert. Und vielleicht ist der wichtigste Punkt, du brauchst keine eigene Betroffenheit, um Dinge zu verstehen. Du musst nicht selbst ausgebeutet sein, oder sind wir eh alle im Kapitalismus, du musst nicht selbst überausgebeutet sein, um Überausbeutung zu analysieren. Du musst nicht selbst Diskriminierung erfahren haben, um ihre Struktur zu begreifen. Weil wenn wir anfangen, politische Erkenntnisse an Biografien zu verknüpfen, dann verlieren wir die Möglichkeit, das Ganze zu verstehen. Und genau deshalb ist materialistischer Feminismus für mich kein theoretischer Zugang, sondern eine praktische Notwendigkeit. Weil er die einzige Perspektive ist, die mir erklärt, warum meine eigene Geschichte überhaupt so verlaufen ist und warum sie kein Einzelfall ist.
Ich glaube, ich muss nochmal nachfragen. Bedeutet das also für dich, dass Klasse eine Art Querschnitt ist oder halt auch Kapitalismus eine Art Querschnitt ist, die du durch die Gesellschaft hindurch betrachtest und dann bestimmte Intersektionalitätsaspekte anbringst und auf eine strukturelle Ebene hebst?
du hast jetzt sehr, sehr viele Begriffe verwendet, die bei mir so ganz in Kritik stehen, aber ich weiß ganz genau, wie du sie meinst. Zum Beispiel Intersektionalität kommt ja aus einem Rechtsbegriff eigentlich, also aus einem Rechtsstreit sogar, durch Kimberly Crenshaw, Ford und so weiter. Ich wurde nicht eingestellt, weil ich schwarz und eine Frau bin. Aber das Ding ist, Intersektionalität können wir auch gerne in der Praxis verwenden, aber wir müssen verstehen, dass diese Verschnitte anders gewichtet sind halt auch. Und der Kapitalismus ist ein Gewicht, das wir alle zu tragen haben, weil wir alle in diesem System leben. Und dann gibt es halt eben noch Rassismus, Feminismus, also Sexismus etc., der sich unterschiedlich auf uns alle dann eben auswirkt. Genau.
Ich glaube, das beantwortet schon meine Frage, aber Heide hat noch eine.
Wir sprechen jetzt aber nicht von einem Hauptwiderspruch, oder?
Nein, bitte lassen wir die Trotzkisten zu Hause. Und auch wenn welche zuhören, abschalten. Sorry, ganz großes Problem mit Trotzkisten. Es gibt keinen Haupt- und Nebenwiderspruch. Eine holistische Analyse und eine materialistische Analyse bedeutet, alles gemeinsam zu begreifen, auch in ihren unterschiedlichen Gewichtungen. Das bedeutet, dass ich ganz zufällig eine differenzierte, ganz genaue Analyse von Dingen machen muss, die auch semantisch, also auch mit Wörtern arbeiten muss, die ihnen gerecht werden, damit ich eine gescheite Kritik von der Sache habe. Und das macht eben Politik zu einer Wissenschaft, deswegen kann man es auch studieren. Es kann nicht jeder einfach Zeitung lesen und dann eine Analyse von sich geben und sich dann wundern, warum reproduziere ich da ein paar Diskriminierungsformen? Also es ist alles, man muss sehr genau sein, man muss sehr feinfühlig sein, man muss trotzdem Plattformen geben, damit Menschen lernen können, aber man muss auch selbst bereit dazu sein, dass einem immer wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und das ist Bewusstseinsbildung, wie sie stattfinden sollte in allen Parteien, die Leute emanzipieren wollen für diesen Kampf.
Ja, ich stelle mir ganz häufig Sachen bildlich vor, damit ich sie mir besser merken kann oder besser irgendwie konstruieren kann. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass man quasi so einen Kreis hat, beziehungsweise eigentlich startet man mit einer Linie, so einer Art Querschnitt, die man zieht, die der Kapitalismus irgendwie so ist und Klasse, und dann machst du links und rechts Punkte, die irgendwie so die Identitäten sind, und dann ziehst du einen Kreisel drumherum und sagst, das ist das große Ganze. Also das Holistische, weil holistisch bedeutet ja auch rund und so, oder? Mhm. Habe ich es richtig verstanden?
Ein bisschen sehe ich das schon so. Und das Runde bewegt sich dann halt auch noch die ganze Zeit. Und das ist dann Dialektik, meine Lieben.
Aha, so in 3D.
Muss da einmal gesagt werden in dem Podcast, gerade wenn ich hier sitze. Entschuldige, Heide.
Ich bin ja dabei, manche Überzeugung über Bord zu werfen, aber ich bin noch nicht bereit, den Deleuze auch da irgendwie über den Gartenzaun zu hieven. Ja. Das mit der Dialektik, dem widmen wir vielleicht mal eine Sondersendung. Braucht es den Begriff und wer hat ihn wirklich verstanden?
Oh, es hat mal irgendwer zu mir gesagt, wenn du glaubst, du hast es verstanden, hast du es nicht verstanden. Aber das wurde von einem Mann gesagt und deswegen nehme ich es nicht ernst.
Aber Hegel soll ja darunter gelitten haben, dass er gar nicht verstanden wird.
Ja, voll. Ja.
Gibt es da nicht voll viele Männer in der Dialektik? Ist das so?
Kann das sein?
Kann das sein, dass es ein sehr männlich dominiertes Feld ist?
Ja, gerade die ganze Politikwissenschaft oder das akademische Feld. Also ich meine, es hat schon einen Grund, warum ihr hier den Podcast macht, warum es genau auch diese Stimmen braucht, warum ich hier sitze, dass wir Banden bilden sollen. Das ist auch das, was ich jetzt hier mit diesem materialistischen Feminismus auch aussagen will von, hey, wir haben diese Safer Spaces, um eben uns anzuschauen, wo beginnen unsere Diskriminierungsformen, das, was wir begreifen, das, was wir fühlen, irgendwie systematisch verortet zu werden. Wie können wir das zusammenfassen? Wie können wir das sammeln? Wie können wir einander zuhören und trotzdem auch nicht immer einer Meinung sein, aber es dann irgendwie schaffen, vielleicht eine Ableitung davon zu treffen, die alle Bedürfnisse berücksichtigt. Und das meine ich eben mit diesem Kreis rundherum. Dazwischen ist ganz viel Platz zwischen diesen Punkten, die du genannt hast. Und ich werde nicht alle auf dem Schirm, also ich werde nicht alle am Radar haben. Aber solange ich GenossInnen haben, die das mit mir zusammentragen und ihr Bestes versuchen, können wir umso größer werden. Und das muss im Endeffekt dann auch das Ziel sein.
Unsere Frage am Anfang, nämlich wo kommst du eigentlich her, die ist auf der einen Seite natürlich so ein bisschen witzig. Aber auf der anderen Seite geht es schon darum, wie bist du denn die geworden, die du jetzt bist? Und das, was du jetzt so angedeutet hast in der wirklich fundierten Auseinandersetzung mit einem Thema, bedeutet ja, dass man auch bereit ist, ständig seine eigenen Grundlagen zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns allen gerade in politischen Auseinandersetzungen fehlt, dass man glaubt, man hat also eben Wahrheiten entdeckt, die man nicht mehr hinterfragt, also sowas wie Dogmen, sowas wie Fundamentalismus. Und deswegen fragen wir eigentlich so quasi, wo kommst du denn her und gibt es Dinge, die du im Laufe deiner Sozialisation auch hinter dir gelassen hast, Überzeugungen oder Freundschaften?
Du, ich habe, ich glaube, im Laufe des letzten Jahres fast alle meine Freunde verloren mit dem Diskurs zum 7. Oktober, mit meiner Politik als damalige ÖH-Vorsitzende, was ein Armutszeugnis ist für die Linke, ganz klar. Ich war immer bereit zu reden, ich bin noch immer bereit zu reden, aber das Ding ist eben, also können wir nicht weitermachen als Linke. Es geht, also es werden wirklich schmerzhafteste Erfahrungen dahingetan, also damit erzeugt. Ausschluss ist etwas, das ich schon im Rassismuskontext sehr, sehr gut kenne. Und Menschen verwenden dieses Instrument einfach wieder und wieder, ohne das irgendwie mit zu berücksichtigen, dass wir ständig so etwas ausgesetzt sind. Und das meinte ich eben mit auch, da müssten wir einfach mal zuhören in so Safer Spaces. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und habe schon ein paar Sachen gesagt, die ich jetzt aber nur sagen konnte, weil ich aus diesen Bereichen gekommen bin. Aber ich war Sozialdemokratin, ich war Sozialistin, dann war ich MLerin, marxistisch-leninistin hier an der Stelle. Dann fand ich wieder die Frankfurter Schule nett, dann war ich wieder so kritische Theorie, was eh auch Frankfurter Schule mitgemeint ist. Und jetzt bin ich irgendwo zwischen einfach Marxistin und mir liegt sehr viel daran, Dinge einfach zu analysieren, so wie sie sind, aber immer mit einem ökonomischen Part, der da eine große Rolle spielt, der Kapitalismus natürlich, weil er sich durch alles durchzieht, wie Christine auch schon gesagt hat, aber halt auch nicht zu vergessen, woher man kommt, was einem zu dem gemacht hat, was man ist und dennoch offen zu sein für die Lernerfahrung anderer, die man damit auch mitpolitisieren kann. Weil natürlich kann ich mich hier hinsetzen und sagen, Identitätspolitik ist aber es ist nicht nur, weil irgendwie hat es mich auch dahin gebracht, wo ich halt jetzt gerade sitze mit euch, um darüber zu reden. Und es ist okay, manchmal seine falschen Ableitungen zu haben. Aber es ist ein Fehler, aus Stolz sich nicht eben davon wegbewegen zu wollen oder aus der Tonart, mit wem geredet wurde oder sonstiges, klassisches Tonpolicen zu sagen, okay, nee, ich bewege mich da jetzt nicht weg, weil du eben so und so mit mir geredet hast. Also es funktioniert halt einfach nicht.
Mir war gerade noch eingefallen, dass Identitätspolitik ja eigentlich auch eine Linse ist, wie wir Sachen anschauen, also eine Anschauart. Also bei deinem Beispiel jetzt vorhin, wenn Menschen Wohnungen nicht bekommen, Mietverträge nicht bekommen oder auch irgendwo nicht eingestellt werden oder so wegen ihrem Nachnamen oder wegen ihrem Aussehen oder ja, also es eine systematisch rassistische Diskriminierung da drin gibt, dann ist es ja aus einem kapitalistischen Grund, aber eben auch wegen ihrer Identität. Und du schaust dir das halt aus verschiedenen Perspektiven mit der Linse des Rassismus halt an. Also du schaust dir Kapitalismus mit der Linse von Gender an, mit der Linse von Rassismus an und so weiter. Also ich finde, das muss ich gar nicht ausschließen. Und ich finde es schon wichtig, immer auch im Hinterkopf zu haben, dass das Patriarchat und der Kapitalismus auch in unseren Spaces und auch in unseren Gruppen und in unserer ganzen Gesellschaft, also wenn du es holistisch betrachtest, dann betrachtest du die ganze Gesellschaft und die kannst du hochskalieren. Also es kann jetzt Wien sein, es kann Österreich sein, es kann unsere kleine Gruppe sein und es kann unsere große Gruppe sein und so weiter. Aber halt, glaube ich, es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass das irgendwie vorliegt so und uns alle irgendwie auch betrifft.
Genau, deswegen verstehe ich auch Leute, die dann ja herkommen und dann sagen, okay, passt, ich wurde rassistisch behandelt, ja, machen wir jetzt mal einen Aufarbeitungsprozess. So, ja, passt, können wir gerne machen, aber wenn du sagst, du möchtest systematisch, strukturell etwas am Rassismus ändern, dann machst du das nicht in einem Rahmen mit einer Handvoll Menschen, sondern musst du viel größer, viel breiter auftreten und das vermisse ich eigentlich jetzt gerade. Und gleichzeitig auch das, was du gesagt hast, was mich politisiert hat eigentlich, waren die Frauen bei der SPÖ, also oder bei einer bei einer AKS, die erste schwarze Person in der Politik, die ich gesehen habe, war Nomi Anyanwu, Gründerin von Black Voices. Mittlerweile könnten wir politisch schon nicht weit auseinander sein, aber die Person hat trotzdem suggeriert, auch wir haben einen Raum und können Politik mitmachen. Und das war verdammt wichtig. Deswegen sage ich, als Emanzipationsinstrument ist Identitätspolitik nicht schlecht, aber wir müssen ehrlich und transparent kommunizieren, warum wir Sachen machen.
Ja.
Du hast vorhin auch noch von Safer Spaces gesprochen. Wie verstehst du das? Weil ich meine, der Safe Space ist ja sonst immer sehr gern gefordert worden zumindest.
Ist genau das, was Christine gerade eigentlich gesagt hat, nämlich, dass wir selbst nicht frei sind von kapitalistischen Zwängen, von patriarchalen Zwängen, von rassistischen Zwängen. Auch ich bin internalisiert, ganz sicher rassistisch, sexistisch und werde hin und wieder mal kapitalistisch, wenn ich Lohn arbeite oder als Marketingmanagerin ein paar Sachen ausarbeiten muss und lernen muss, wie ich Sachen verkaufe. Also wir sind nicht frei davon und dementsprechend können alle Spaces, egal wo wir sind, niemals frei von diskriminatorischen Strukturen sein oder der Reproduktion von Impulsen. Daran müssen wir arbeiten, das müssen wir anpassen. Wir können Spaces so safe, fair wie möglich machen, aber sie werden nie ganze Safe Space sein, solange es diese ökonomische Struktur gibt, in der wir leben und wir gleichzeitig auch nicht diese Strukturen, also diese diskriminatorischen Strukturen wie Rassismus, Sexismus etc., die daneben existieren, nicht als Nebenwiderspruch, um auch das nochmal zu sagen, beenden, und zwar gemeinsam.
Ich glaube, da können wir uns voll gut treffen. Also wenn man die Dialektik ausklammert. Ich habe jetzt so ein bisschen zu Heide geschaut. Aber Heide hat die Hände gehoben und gesagt, dass das voll okay ist so. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen eine Frage, weil du ja voll viel auch so zu Antisemitismus machst und Antisemitismus kritisch bist. Wie du das so ein bisschen mit Feminismus auf der einen Seite siehst und auf der anderen Seite mit so kapitalistischen Zusammenhängen betrachtest. Das würde mich, glaube ich, noch interessieren.
Das ist sehr, sehr spannend. Ich forsche jetzt erst seit 3 Monaten so wirklich in der Holocaust Education, Forschungsassistentin, also in der Bezirksdirektion bei einem Projekt. Und darf Gedenkreisen für Schulen in ganz Österreich organisieren. Wir fahren jetzt im April mit über 1000 SchülerInnen weg, worauf ich mich wahnsinnig freue, beziehungsweise sehr als konstruktiv wahrnehme bisher. Genau, gerade in dem Kontext spielt die eigene Sozialisierung natürlich eine ganz große Rolle. Also ich bin streng muslimisch sozialisiert, komme aus einem Haushalt, in der eher Antisemitismus sehr viel war. Also das habe ich halt alles mitbekommen in meiner Lebensrealität. Und wenn man dann beginnt, eben auch jüdische Personen kennenzulernen, was mir in meiner ÖH-Zeit zum Glück passiert ist, dass mein bester Freund Ariel Simulewski ich da kennenlernen durfte, man plötzlich mal die Lebensrealitäten zusammenbringt. Ein safer Space. Und dann beginnt man sich auszutauschen. Und man entdeckt, wait, ein paar diskriminatorische Faktoren sind gar nicht so unterschiedlich, aber im Gegensatz zu mir glaubt man bei dir, dass du der Mächtige bist, der über alles herrscht, und bei mir glaubt man, ich bin minderwertig. Das heißt, eigentlich haben wir ganz unterschiedliche Strukturen, die wir da beide erleben. Und deswegen kann man nicht sagen, dass Antisemitismus im Rassismus zu verorten ist, weil es eine ganz eigene Machtdynamik hat. Und das hat eben Moshe Fostun damals rausgefunden, eine großartige Leseempfehlung an dieser Stelle. Nämlich eben, wie das Ganze funktioniert, wenn es eben um Kapitalismuskritik geht, die dann ganz oft falsch abgeleitet wird oder zu einer ganz anderen Praxis führt. Wenn ich dann eben eher aus der Ableitung Eat the Rich, die Reichen sind schuld, bla bla bla, passt, den Kampf allen Eliten dann ganz schnell hinkomme, anstatt zu begreifen, eine materialistische Analyse bedeutet es mir anzuschauen, dass wir alle eigentlich in dieser Ökonomie vom Kapitalismus betroffen sind und darunter leiden. Genau. Also dann eine Systemkritik daraus zu schließen. Und daran muss man immer wieder appellieren, damit man nicht in so einem Schwurbeltake landet, der Antisemitismus dann begünstigt, sage ich ja mal. Nicht unbedingt immer antisemitisch ist. Also von Itovich, dann ist noch ein paar Schritte entfernt. Aber man muss da vorsichtig sein. Und deswegen ist mir Semantik zum Beispiel sehr, sehr wichtig, wenn wir Forderungen beschreiben. Ich hoffe, das hat so ein bisschen eingegrenzt, also falsche Kapitalismuskritik, hat mich dann ganz oft dann selbst dazu geführt, die falschen Ableitungen zu haben. Das habe ich hinterfragt und bin dann sehr schnell bei Moshe Fostun gelandet und habe mir dann die Machtkonstrukte dahinter angeschaut. Das gehört zu einer materialistischen Analyse dazu.
Also ich bin stark beeindruckt. Für mich hast du das sehr gut erklärt und ich habe auch durch dich schon viel gelernt. Also nicht nur in diesem Podcast, sondern auch ganz viel im Alltag.
Ich heule gleich.
Wir sind liebe Freundinnen, kann ich hier so offen sagen. Und genau, also das war wirklich eine super Erklärung. Heide, hast du noch was dazu, eine Frage oder so? Möchtest du noch was sagen dazu?
Ein mir sehr lieber Kleinkünstler hat ja mal die Formulierung gewählt, die Arbeiterinnen haben nichts zu verlieren außer ihren Goldkettchen. Weil das ist so ein bisschen das, was auch so unterbelichtet wird. Nicht? Ja. Also es geht ja schon auch um die Frage, wer von uns verspürt denn so wirklich diesen drängenden Wunsch der Überwindung dieser kapitalistischen Verhältnisse und inwiefern haben wir uns nicht auf die eine oder andere Weise doch sehr gut darin eingerichtet?
Ja. Ich merke das immer wieder so, wenn ich mit StudiekollegInnen rede und sie voll so in ihrem Studium sind und schon so wissen, so ja, ich mache dies und das und Antikapitalismus hier und da und das analysieren und bin ich nur so, und kämpfen? Wann? Also so natürlich arbeiten wir alle auf was hin, natürlich lernen wir auf etwas hin etc. Wir brauchen gar nicht so tun, als könnten wir uns ein System außerhalb dessen vorstellen. Das ist so dermaßen unvorstellbar, diese Utopie. Und dennoch dürfen wir nicht aufhören, darüber zu reden. Und ich habe eben das Gefühl, so wie du eben auch sagst, dass es leider manchmal schon sehr eingelebt ist, das Ganze, dass wir auch einfach da nicht darüber sprechen, weil es ist uns dann sehr unangenehm, dass wir die Leute im globalen Süden dann schon ein bisschen im Stich lassen. Oder jüdische Personen bei 300% Antisemitismus. Oder eben Frauen.
Hast du noch eine Frage, Heide?
Ich habe natürlich noch ganz viele Fragen. Und jetzt mag es zwar sein, dass es schwerfällt, sich eine konkrete Heterotopie auszumalen, also wie es denn so wäre, wenn wir tatsächlich sowas wie ein gutes Leben für alle hätten und so. Aber so eine Zielperspektive, die würde mich schon interessieren. Also so, wenn du dir das so ein bisschen ausmalen könntest, wo es hingehen soll, zumindest so in die Richtung.
Du hast das Wort Heterotopie gebraucht. Ich finde das großartig. Ich mag den Wortschatz sehr gerne, Heide. Wo das hingehen würde. Das, ja, ich dachte immer früher, das wäre ein System. Ich weiß ganz genau, wohin es geht. Ich habe meinen Marx gelesen. Hallo. Nein. Die Utopie, die wird nicht von uns geschrieben. Nicht von uns dreien zumindest hier in einer Küche. I wish. Aber sie muss von uns allen als Gesellschaft gefordert werden. Also so, wir alle müssen zusammenkommen und uns Gedanken machen. Wir müssen wie im Sinne der Aufklärung uns unserer selbst bewusst werden, auch wie ich schon gesagt habe, und dann selbstbewusst nach außen das einfordern, was wir brauchen. Für mich ist die Utopie eine bedürfnisorientierte Gesellschaft. Ich will keine Gleichstellung. Ich will mehr und ich verdiene mehr. Und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und auf die müssen wir eingehen in einem neuen System. Und so wie es gerade eh ausschaut, gibt es ja Grenzen. Es wird auf das oder jenes hinauslaufen. Wir sehen gerade eher faschistoide Tendenzen. Ich bin aber eher optimistisch. Aber ich sage, dass die Utopie von Menschen für Menschen gefordert werden muss, geformt werden muss. Sie darf nicht autoritär vorgegeben werden, weil wir haben auch gesehen, wie Autoritarismus laufen kann, auch im Sinne einer guten Lösung wie in der Sowjetunion. Da sage ich immer, das Beste an der Sowjetunion war der Tag, an dem sie ausgerufen wurde. Ein Tag. Der Rest, ja. Genau. Also es muss ohne Autoritarismus dahergehen. Ich stelle mir das sehr Räterepublikmäßig vor, ein bisschen, wie sagt man, syndikal-anarchistisch, aber eher auch mit Impulsen des Ökosozialismus, ganz klar. Aber auch da, ich will niemanden belehren, ich möchte Impulse setzen zur Emanzipation und zur Bewusstwerdung.
Wow. Ich finde, ein Aspekt ist noch so, wie geht man miteinander um? Weil vorhin habe ich, glaube ich, schon mal kurz gesagt, wie attraktiv ist etwas, ne? Also anziehend im Sinne von, das will ich auch haben. Und der Kapitalismus gibt halt auch viele solche Attraktionen und da kann man Goldkettchen haben wollen oder ganz viele andere bunte, glitzernde Dinge. Aber ich dachte, wir als anti-autoritäre, pluralistische, linke Feministinnen wollen irgendwie auch anders miteinander umgehen, was schon kontrovers sein kann natürlich, aber trotzdem so eine Form von Respekt noch irgendwo hat. Und ich frage mich, wo der Respekt so in letzter Zeit abgeblieben ist.
Du hast so recht, wir brauchen wieder eine neue Streikkultur, wir brauchen eine gescheite Fehlerkultur, wir müssen wieder lernen, wie man miteinander streitet. Darum geht es, wirklich wieder streiten lernen. Und zwar so, dass man sich danach noch in die Augen schauen kann. Also es ist ja genial, eins meiner Lieblingsvideos ist von Karl Held, Konkret-Kongress, direkt nach der Wende. Sie kommen zusammen und die schreien sich auf der Bühne an, Aber genau solche Podiumsdiskussionen will ich wieder sehen. Und ja, Podiumsdiskussionen bringen nicht Befreiung, aber mir macht Spaß. So. Und es ist ein Impuls, den man halt so wieder machen kann. Aber eben bringt verschiedene unterschiedliche Strukturen wieder zusammen. Das, was mir in meinem letzten Jahr passiert ist, weshalb ich die Leute verloren habe, ist eher, weil die Leute einfach nicht mehr mit mir geredet haben. Plötzlich hat man einfach nicht mehr miteinander diskutiert, weil die war eh schon da und in diesem Eck und so weiter. Trau dich doch, streit mit mir, mach mir ein Argument draus.
Und vergiss vielleicht nicht, dass wir davor ganz viele Sachen geteilt haben und in anderen Kämpfen vielleicht verbunden sein könnten, aber in einer bestimmten Frage vielleicht an einer ganz anderen Ecke stehen.
Ich brauche nicht das Rad neu erfinden, auch eben was das betrifft. Ich brauche nicht das Rad neu erfinden und das geht respektvoll, das geht mit höflicher Etikette und es ist kein Tone-Policing, wenn ich mir erwarte, dass du nett mit mir einfach umgehst, aber es ist doof, wenn du sagst, ich muss etwas so und so ausdrücken, damit du mir überhaupt zuhörst. Weil, wie gesagt, Fehlerkultur und ehrlich sein etc. bedeutet auch, dass man sich dann einfach manchmal entschuldigt, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Und ja, ich habe meine Fehler gemacht und es tut mir leid an dieser Stelle. Aber erstens, Leben geht weiter und zweitens, wir müssen jetzt lernen, wie wir weitermachen auch. Wenn wir uns ständig mit den Dingen in der Vergangenheit leider beschäftigen, auch das ist ein Problem. Das spielt natürlich nicht auf den Nationalsozialismus an, falls man mir das jetzt wieder verdrängen möchte, sondern einfach wirklich kleine individuelle Geschichten, die sich wirklich auf Aktivismus jetzt gerade in der Linken einfach niederlegen und wo wir einfach sehen, okay, das läuft nicht, das geht nicht weiter, ihr sabotiert damit schon den Aktivismus, ihr seid schon fast revisionistisch.
Ja, und also es ist auf der einen Seite, gibt es ein Gedächtnis für die Differenz, aber es gibt kein Gedächtnis für die Gemeinsamkeiten, weil sonst würde man sich ja überhaupt nicht kennen.
Richtig, weil unsere Psyche ja auch so funktioniert. Wann erinnert ihr euch bitte an das Beste? Ihr erinnert euch meistens daran, was beschissen gelaufen ist. Sorry, Christine, das musst du noch ausblenden.
Ich glaube, man kann sowieso fluchen. Also ich glaube, es ist okay.
Dann fluche ich jetzt.
Unsere Folgen sind eh explizit markiert, weil wir Mösenbüro heißen. Deswegen und manchmal halt über Gewalt reden. Und deswegen, ja, ist eh alles explicit Content, so Fluch away.
Oh. Also nur so eine kleine Ergänzung, weil ich ja mit Abstand die Älteste hier im Raum bin. Wenn man früher zu so Veranstaltungen wie Gender Crash gegangen ist, war es tatsächlich so, dass ich einen Gutteil der Leute nicht kannte, viele so quasi von diesen und ähnlichen Veranstaltungen kannte und ein paar Freundinnen getroffen habe. Und man geht aber davon aus, dass man in so einem Raum ganz viel teilt, obwohl man gar nicht so viel voneinander gewusst hat. Und man nimmt sozusagen das Beste an, nämlich wir alle sind so eine Szene. Und jetzt ist es aber vielfach so, dass es eine Konzentration darauf gibt, wer vielleicht auf Insta irgendwas geliked hat und dann ist das so eine große Differenz, dass man überhaupt nichts mehr mit der Person gemein haben könnte. Also das ist jetzt nicht nur so ein Kulturpessimismus, der sich gegen Social Media richtet, sondern es hat schon auch was mit einem bestimmten Fokus zu tun.
Imagine, deine Praxis ist Autoritarismus als Linke. Da muss es dir doch irgendwann mal dämmern, dass das nicht ganz aufgehen kann und dass du auch wieder in dieser Machtposition sein willst, die du da reproduzierst. Ich meine, Menschen, die sich darin gefangen fühlen, die tun mir eigentlich schon fast leid. Ich hatte diese Phase auch und ich kann nur sagen, mir hat Therapie sehr geholfen. Mir hat es geholfen, mich an meine Freundinnen zu wenden. Es muss nicht jeder Streit in einer Partei ausgetragen werden. Ich habe einfach gemerkt, dass das ein sehr großes inneres Bedürfnis war als rassismusbetroffene Person, anders gehört zu werden. Und das darf natürlich auch Platz haben in der Parteiarbeit. Aber alles mit seiner Zeit ganz oft und alles unter den richtigen Verhältnissen und immer respektvoll natürlich.
Ja, es gibt zwei Dinge, die ich noch sagen wollte. Erstens, mir kommt vor, diese Grenzen, von denen ihr gerade geredet habt und auch dieser Hang, nicht Toleranz zeigen zu können und auch nicht nicht Fehler zulassen zu können bei Personen, kommt viel von dem Populismus, über den wir vorhin gesprochen haben auch, also um dieses wirklich polarisierende Seitenverhalten.
Ja, ja.
Also wenn du das und das nicht machst, dann kannst du nicht zu dieser Seite gehören, dann bist du automatisch auf dieser anderen Seite. Und so ein Seitenverhalten ja auch immer voll viel auch dazu führt, dass man viel herumsortiert und dass auch ganz viel, also da gibt es so ein ganz hartes Othering drin, was halt gar nicht sein muss in der Linken, weil wir sind alle Linke eigentlich.
Sie und wir, sie und wir, sie und wir. Und daraus soll dann eine Utopie entstehen, die wir schafft. Was macht ihr denn mit den anderen? Was ist denn euer Ansatz?
Ja.
Was heißt eine Emanzipation für euch? Beantwortet mir das bitte einfach mal. Ich habe nämlich bisher noch keine gescheite Antwort gehört. Ich weiß nicht, an wen das gerade da rausgeht und wer sich angesprochen fühlt, aber es fehlt wirklich an Antworten auf genau diese Fragen, die du da stellst,
ja,
und auf diese Grenzen, die da gezogen werden. Also, sie und wir ist etwas, womit Liberale super spielen können. Das läuft. Also so Spaltungspolitik, ÖVP, NEOS lieben das. Wir machen ihnen nichts leichter, als wenn wir genau da reinkippen. Betrachten wir alles wie ein Fußballspiel. Kommt, Leute. Es muss grau sein, wenn wir alle Teil dieser Verhältnisse sind. Es geht ja gar nicht anders. Also seid vernünftig, analysiert es gescheit, redet mit den Leuten, die vielleicht auch mal auf einer anderen Seite stehen als ihr, und versteht trotzdem, dass die meisten Leute, die sich bereits links nennen, im wenigsten Fall euch etwas Böses wollen. Sie können manchmal böse Sachen reproduzieren, aber dann redet es mit ihnen drüber, macht ein Argument draus und diskutiert es endlich.
Ja, du und ich wieder auf derselben Seite des Spielfelds. Mit Liebe und Dialog haben wir uns aufgeschrieben, beziehungsweise halt mehr Liebe und mehr Dialog und ich glaube auch mehr einer besseren Fehlerkultur. Also du hast vorhin gesagt, du hast Fehler gemacht, ich habe auch Fehler gemacht, ich mache ständig Fehler und ich verletze auch Menschen. Natürlich nicht aus Spaß, aber es passiert halt.
Ja.
Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir halt danach wieder miteinander klarkommen können. Die allerletzte Frage jetzt ist unsere Frage wie immer nach dem antifeministischen Guilty Pleasure.
Oh, okay. Ich liebe Deutschrap. Das ist ganz, ganz schlimm. Da sind ein paar ganz, ganz harte Texte auch dabei, von denen ich mich nicht ganz so schnell lösen werde. Du müsstest mal meine Lauf-Playlist sehen. Das ist genau das, was ich mit dem Migra-Grindset meine. Das brauche ich, um laufen zu gehen. Dieses Ding von Lauf, Lauf, Lauf. Du kannst das, jeder ist seines Glückes Schmied. Und dann am Nachmittag hebe ich das Antikapitalismus-Schild. Ein Guilty Pleasure, genauso wie mein Shopping-Verhalten.
Ja, zum Glück gibt es ja schon feministischen Deutschrap.
Ja, den gibt es und den höre ich auch sehr regelmäßig.
Weil Nora so eine sehr, sehr, sehr politische Person ist, sind natürlich jetzt alle anderen sehr beeindruckenden Qualitäten ein bisschen untergegangen. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass du ja schon auch so eine künstlerische Seite hast. Und ich finde, Kunst und Literatur als Ausdruck von Persönlichkeit, und vielleicht ist da auch die Gefahr nicht so groß, dass es so eine harte Standpunktposition ist, wo es so, also ich finde, das hat was Fluideres. Genau, und ich habe dich mal gehört bei so einem wahnsinnig dichten Text, und ich finde, das könntest du auch nochmal gern ausführen, dass das irgendwie offenbar so eine Leidenschaft von dir ist. Poetry Slam oder Hip-Hop oder.
Ich habe begonnen damals, ich hatte mit Poetry Slams, das hat mich sehr politisiert, damals noch ziemlich so grünen Poetry Slam gemacht, ihr fahrt alle SUVs, schaut doch mal auf die Uhr, es ist doch bereits 12, Alerta, Alerta, aber mein Wecker hat nur geklingelt. Nein, im Motto. Aber das habe ich dann probiert auf so die eine oder andere Demo. Das war eigentlich sehr spannend und interessant. Und genau das finde ich eben witzig, auch ein bisschen sich auszuprobieren. Macht das einfach, Leute in der Linken. Es ist wirklich spannend und ihr kriegt meistens sehr, sehr viel Unterstützung dafür. Ich bin dann übergegangen und habe dann selbst Deutschrap probiert. Ich mache alles immer mit dem Ding von wegen, ich möchte niemals behauptet haben, ich habe es nicht versucht. Das ist so ein Ansatz von mir im Leben. Läuft gut, manchmal nicht. Aber ich habe es gemacht, ich habe nichts zu bereuen. Genau.
Ich habe dich schon mal rappen gehört und ich fand es ganz doll toll. Ich war ein großer Fan. Ich glaube, da kannten wir uns noch nicht so gut, aber ich fand es super toll. Ich glaube, wir sind dann auch langsam am Ende. Gibt es noch abschließende Worte, die du so sagen willst?
Abschließende Worte.
Lass es nochmal alles raus.
Bleibt radikal, seid lieb zueinander, diskutiert miteinander, streitet euch, aber seid respektvoll. Das ist mein letzter Output, den ich euch noch geben kann. Genau. Bleibt radikal. Jugend vorwärts, Sozialismus. so viel von mir.
Hast du auch noch so einen Slogan vielleicht von, für uns, Christine? Hast, du bist ja zu jung, um Jungpionierin gewesen zu sein, aber gibt es noch was, was du uns da...
Du meinst einen DDR-Slogan? Ja, ja. Ja, oh, vorwärts immer, ja, rückwärts nimmer. Ja. Wo ist da die Frage? So. Okay,
und
gut.
Ein herzliches Freundschaft.
Ja, nee.
Nee. Danke euch jedenfalls für die Einladung. Es hat mich wahnsinnig gefreut.
Ja, danke dir. Danke. Das war ganz toll, toll.
Danke, Nora. Das war echt ganz großartig. Eine perfekte erste Gästin.
Ja, voll. Großartig. I loved it so much. Ja, so much energy. Danke, danke, danke.